Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Arbeitswelt, ein Podcast der DVZ.
4 Tage arbeiten, 3 Tage Wochenende. Für viele Berufstätige klingt das ziemlich verlockend, zeigt eine Umfrage im Auftrag des Dachverbands der Betriebskrankenkassen. Manche Länder haben die heiß diskutierte 4-Tage-Woche bereits getestet oder sogar eingeführt. In Belgien ist sie seit Ende 2022 auch gesetzlich verankert. Seit dem 1. Februar läuft nun auch in Deutschland ein Pilotprojekt, bei dem 45 Unternehmen die 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich testen. Das Ganze wird wissenschaftlich von der Uni Münster begleitet und bereits durchgeführte Pilotprojekte legen nahe, dass entsprechende Arbeitszeitmodelle die Mitarbeitenden gesünder, motivierter und auch produktiver machen soll. Fakt ist aber auch, dass Modelle wie die 4-Tage-Woche in einigen Branchen sicherlich leichter umzusetzen sind als in anderen. Und wie es damit in der Logistik aussieht, kann uns mein heutiger Gast aus erster Hand berichten. Er hat die 4-Tage-Woche nämlich zwischenzeitlich für alle Beschäftigten seines Unternehmens eingeführt und ausgiebig getestet. Und damit ganz herzlich willkommen, Andreas Hohnke, Gründer und Geschäftsführer von Cargo Truck Direct.
Ja, hallo, guten Tag.
Ja, Andreas, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Bevor wir ins heutige Thema einsteigen, gerne erstmal eine kurze Einordnung von dir. Was genau macht Cargo Truck Direct und wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Ja, liebe Amelie, danke, dass ich heute bei dir sein darf. Wir sind ein kleines Speditionsunternehmen. Wir machen die Vor- und Nachläufe in der Luftfracht. Das heißt, unsere Kunden sind Luftfrachtspediteure, für die wir die Waren in der Region abholen, zum Flughafen bringen, Sicherheitskontrollen durchführen und eben also exportseitig und importseitig das Ganze halt zurück. Also alles, was so per Luftfracht reinkommt, verteilen wir hier in Düsseldorf in der Region. Das ist so unser Geschäft und wir sind aktuell 16 Mitarbeiter.
Alles klar, vielen Dank dafür. Was ich mich jetzt frage, wo kam denn die ursprüngliche Idee her, überhaupt eine 4-Tage-Woche bei euch im Unternehmen zu testen? Und wie waren dann die ersten Reaktionen darauf?
Also die Ursache war, dass wir haben sehr spezielle Arbeitskräfte. Also unsere Mitarbeiter sind Teil der sicheren Lieferkette. Das heißt, die sind alle zuverlässigkeitsüberprüft, Sicherheitsschulungen machen. Das heißt, es ist schwierig, Personal zu finden. Und vor 2,5 Jahren habe ich mit meinem Mitgeschäftsführer gesprochen und der sagte, hey, ein Wettbewerber sucht Personal und wir müssen damit rechnen, dass er uns Leute abwirbt. Und das war so der ausschlaggebende Punkt. Und dann habe ich gesagt, okay, danke für die Info. Was wollen wir dagegen machen? Und dann sagte er, hey, lass uns aber über eine 4-Tage-Woche reden, was erstmal zu heftigen Kontroversen geführt hat, weil mein Geld, 4-Tage-Woche, das passt nicht. Ich sage ja, wir können gerne über eine 7-Tage-Woche reden, aber doch nicht über eine 4-Tage-Woche. Und dann haben wir uns ein bisschen beschimpft und so fangen bei uns die ganzen Kreativprozesse an. Und irgendwann haben wir uns halt damit auseinandergesetzt.
Ja, das klingt ja spannend. Irgendwer wirft eine Idee in den Raum. Erstmal ist die Skepsis groß, dann wird diskutiert, aber am Ende scheint ihr dann ja doch eine Lösung gefunden zu haben. Beziehungsweise es kam anscheinend der Punkt, an dem du festgestellt hast, warum versuchen wir es nicht einfach mal? Wie seid ihr denn dann konkret vorgegangen?
Naja, also der ging mir halt immer weiter damit auf den Keks und muss man so sagen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, pass auf, dann lass uns mal hinsetzen, lass uns mal überlegen, also wir Laien, was wollen wir erreichen? Wo sehen wir die Benefits? Welche Probleme sehen wir? Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass wir alleine nicht weiterkamen. Da gab es halt Arbeitsrechtliches zu bedenken. Wir haben einen Psychologen konsultiert und haben den halt mal interviewt. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben uns mal aufgeschrieben, wie wir uns das vorstellen. Und dann haben wir das Punkt für Punkt abgearbeitet.
Und was waren das konkret für Punkte? Also was stand auf dieser Liste dann drauf?
Naja, was versprechen wir uns davon? Wir erhoffen uns halt davon, dass wir idealerweise weniger Krankheitstage haben, dass wir den Leuten Zeit schenken. Das ist das Wertvollste, was du hast, kannst du nicht speichern. Zeit ist halt unbezahlbar. Dass wir attraktiv werden für Bewerber. Dann haben wir uns, also das waren so die Ziele, die wir uns vorgestellt haben. Und dann haben wir uns überlegt, okay, kriegen wir das arbeitsrechtlich hin, haben dann unseren Anwalt konsultiert und uns da beraten lassen. Wir haben einen Psychologen eingeladen, haben gesagt, pass auf, das wollen wir tun. Wie siehst denn du das? Der fand das ganz großartig, hat uns aber eben auch ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben, die extremst wichtig waren im Nachhinein. Und so fing das dann an.
Finde ich auch sehr interessant, also dass ihr tatsächlich so früh auf die Idee gekommen seid, auch einen Psychologen mit an Bord zu holen, um euch beraten zu lassen. Was hat er euch denn konkret mit auf den Weg gegeben?
Naja, also erstmal hat er gesagt, dass das grundsätzlich eine extremst gute Sache ist, weil er hat es an einem Beispiel der Gehaltserhöhung festgemacht. Wenn ich dir morgen 1.000 Euro mehr Gehalt gebe, dann freust du dich und fällst mir auch bestimmt um den Hals. Aber das hast du nach ein paar Wochen hast du das vergessen, weil dann ist das für dich Standard. So. Und er sagt halt, das Tolle bei eurer Idee ist, dass eure Mitarbeiter jede Woche den Benefit spüren und das eben nicht untergeht in, ja, war halt schon immer so, sondern nein, jede Woche spüren die, hey, cool, mein Arbeitgeber schenkt mir einen freien Tag. Er hat aber auf der anderen Seite eben auch gesagt, passt auf, Leute, ihr braucht eine extremst gute Exit-Strategie für den Fall, dass das aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Dann müsst ihr das so machen, dass die Leute das auch verstehen und nachvollziehen können. Nicht, dass sie euch dann in den Sack hauen und kündigen. Und das waren so die beiden Kernaussagen, die wir dann berücksichtigt haben. Und das Dritte war halt, er sagt, überlasst den Leuten die Entscheidung. Bezieht die Leute in den Entscheidungsprozess mit ein. Wenn sie das wollen, ist cool. Wenn nicht, dann lasst es. Aber wenn sie es wollen und die Entscheidung selbst treffen, dann ist das von der Bedeutung her eine ganz andere.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also, dass eure Mitarbeiter natürlich gerne selbst entscheiden möchten, wie möchte ich quasi meinen Arbeitsalltag gestalten oder wie passt es mir am besten, auch mit Blick auf private Verpflichtungen. Aber wie haben eure Mitarbeitenden denn dann reagiert und was war für die jetzt die Idealvorstellung?
Naja, sie hatten ja keine, weil wir das erstmal ausgeknobelt haben. Und dann haben wir gesagt, okay, es ist der große Tag. Das war November 22. Da haben wir dann gesagt, hey, wir laden jetzt alle Mitarbeiter ein und machen eine Pflichtveranstaltung an einem Samstag drauf. Das heißt, die hatten alle keinen Bock, weil Samstag ist freier Tag. Und dann haben wir Samstag alle in die Firma eingeladen, haben dann hier bei uns im Büro Stühle aufgestellt, haben uns vorne hingesetzt und haben denen die Idee offenbart. Und unsere Erwartungshaltung war eigentlich so, boah, geil, die fallen uns jetzt um den Hals, die schmieren uns für den Rest unseres Lebens Butterbrote jeden Morgen. Und irgendein Mitarbeiter, der eher so Kategorie Low-Performer ist, so, ja, aber Chef, was ist denn hier mit der Kundenzufriedenheit? Und ich denk so, Alter, was will der denn jetzt von mir? Also die Reaktion war komplett anders, als wir es uns vorgestellt haben. Und dann haben wir gesagt, hey, okay, so, habt ihr da Bock drauf oder nicht? Und dann so, also am Ende haben wir es gemacht. Aber die Reaktionen waren völlig unvorhersehbar gewesen.
Und wie seid ihr dann konkret vorgegangen? Also welche Schritte waren dann notwendig nach diesem Gespräch?
Naja, wir haben Mitarbeiter in der Verwaltung, wir haben Gewerbliche im Lager und die spannende Frage war, wie kriegen wir es zeitlich hin? Also die größte Herausforderung war halt, vernünftige Schichtpläne zu schreiben, sodass wir das gewährleisten konnten, dass die Qualität nicht leidet. Dann haben wir uns ein paar KPIs ausgedacht, wo wir gesagt haben, woran können wir messen, ob wir weiter auf Kurs sind. Haben dann eben überlegt, wie wir damit weitermachen. Und dann haben wir gesagt, okay, als Beispiel Krankheitstage. Wir haben ein Ampelsystem entwickelt und haben gesagt, wir müssen einen Schritt zurück. Wir haben halt dann rechtlich mussten wir es so machen, dass wir da keine Änderung im Arbeitsvertrag vorgenommen haben, sondern wir haben eine Bonusvereinbarung gemacht und die haben wir befristet auf 6 Monate und haben gesagt, okay, wenn ihr die Ziele, die wir setzen, 6 Monate lang einhaltet, verlängert sich die 4-Tage-Woche immer um ein weiteres halbes Jahr. Und dafür haben wir dann KPIs entwickelt. Wir haben halt gesagt, Fehlverladungen sind Critical Incidents, Krankheitstage ist ein Thema. In der Verwaltung war es sehr schwer, um sich nicht zu Tode zu prüfen, haben wir gesagt, pass auf, alles, was eskalationsmäßig bis an die Geschäftsleitung herankommt, ist ein Thema. Und wir haben halt gesagt, als Beispiel 0 bis 3 Krankheitstage für den ganzen Betrieb im Halbjahr, dann bleibt die Ampel grün. Zwischen 4 und 6 Krankheitstagen im Halbjahr ist die Ampel gelb. Gelb bedeutet, wir haben die Entscheidung oder die Möglichkeit zu sagen, okay, wir gehen zurück in die 5-Tage-Woche. Mehr als 6 Krankheitstage ist, dann ist die Ampel rot und dann gehen wir automatisch in die 5-Tage-Woche zurück. Das haben wir auch entsprechend kommuniziert, haben dann in der Testphase das im Quartal ausgehangen, sodass die Leute wussten, hey, okay, so stehen wir aktuell, jetzt haben wir noch 3 Monate Zeit, was dran zu verändern. Das war auch so ein Tipp vom Psychologen, der sagt, macht es so transparent, dass die Leute es verstehen, dass sie sagen, hey, okay, da stehen wir gerade, das müssen wir tun und dann geht's weiter. Also das waren so die ersten Schritte, die wir gemacht haben.
Ja, sehr spannend. Das ist ja auch alles schon sehr konkret. Gab es da denn überhaupt irgendwelche Paradebeispiele, an denen ihr euch orientieren konntet? Also jetzt entweder aus der Logistik oder eben auch aus anderen Branchen. Ich stelle mir das jedenfalls schwierig vor, wenn man mit dem Thema selbst noch gar nicht vorher in Verbindung gekommen ist und dann plötzlich ein so detailliertes Konzept eben ausarbeiten muss.
Naja, sagen wir es mal so, es gab bestimmt, oder es hätte bestimmt Paradebeispiele gegeben, aber du musst wissen, ich bin der faulste Mensch Europas und hatte keine Lust mehr, irgendwelche Studien durchzulesen. Also haben wir uns das so zusammengedengelt, wie wir eben geglaubt haben, dass es richtig ist. Also wir haben die Vorgabe vom Anwalt bekommen, wir waren ja vorher in einer 45-Stunden-Woche, wir mussten runter auf 40 Stunden, weil du am Tag nur maximal 10 Stunden arbeiten darfst. Das war etwas, was Vorgabe war. Wir hatten ja durch den Psychologen ein paar Rahmen, die wir hatten. Und den Rest haben wir uns halt einfach selber ausgedacht.
Und das scheint ja dann auch funktioniert zu haben. Gab es denn auch jemals irgendwie die Option, dass ihr darüber nachgedacht habt, zum Beispiel die Stunden zu reduzieren, aber eben auch das Gehalt? Weil also es gibt ja verschiedene Modelle der Vier-Tage-Woche. Die einen machen es bei vollem Lohnausgleich, andere nicht. War das bei euch längeres Diskussionsthema, wie ihr das genau angehen wollt?
Nee. Also, es gibt, genau, wie du schon richtig sagst, es gibt ja total viele Ansätze. Ich bin kein Freund von Verkürzung der Arbeitszeit. Also wir mussten es aus rechtlichen Gründen tun. Wären wir in der 40-Stunden-Woche gewesen, wären wir nicht runtergegangen. Also es gibt ja Modelle, die dann sagen, nee, es sind dann auch nur noch 32 Stunden zu arbeiten. Halte ich persönlich gar nichts von. Aber stell dir vor, du hast 100 Mitarbeiter und die arbeiten 8 Stunden weniger in der Woche. Das sind 800 Stunden weniger Arbeitszeit. Das kriegst du nicht gecovert. Unsere Mission war zu sagen, okay, wir wollen eine 4-Tage-Woche. Wir wollen aber kein Mehrgeld ausgeben, um Leute einzustellen, sondern wir wollen das bei gleicher Kostenstruktur schaffen. Und da wäre eine Reduktion der Arbeitszeit nicht gegangen. Zum damaligen Zeitpunkt waren wir 22 Mitarbeiter. Das wären in unserem Fall 168 Stunden in der Woche gewesen. Das hätten wir nur auffangen können, indem wir neues Personal eingestellt haben. Das war aber gar nicht das Ziel. Das Ziel war 4-Tage-Woche, kein mehr an Lohnkosten. Daraus ergab sich dann für uns diese 40 Stunden verteilt auf 4 Tage. Und deshalb war eine Verkürzung keine Option. Wobei wir aber gesagt haben, natürlich volles Gehalt, selbstverständlich, auch wenn ihr 5 Stunden weniger arbeitet. Und man muss sich ja das mal in Zahlen auf der Zunge zergehen lassen. Also die Mitarbeiter haben 48 freie Tage gekriegt im Jahr plus 5 Stunden Arbeitszeit weniger. Das sind bei 50 Wochen 250 Stunden. Das sind auch nochmal 1,5 Monate. Also im Prinzip haben die, 70, 75, 80 Tage frei bekommen bei gleichem Geld.
Du hast ja auch schon gesagt, ihr habt eure Mitarbeiter da in die Entscheidung mit einbezogen und sicherlich auch viele Gespräche geführt. Was waren denn da für eure Mitarbeitenden jetzt die wichtigsten Punkte? Also gab es da auch größere Bedenken? Und was waren demgegenüber die Dinge, auf die man sich quasi am meisten gefreut hat? Du hast ja schon gesagt, man bekommt vielleicht mehr Zeit, auch zum Beispiel für den Haushalt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn man den Freitag zum Beispiel frei hat und da den ganzen Haushalt machen kann, hätte ich jetzt zum Beispiel mehr Zeit, um am Wochenende meine freie Zeit dann eben auch zu genießen. Was waren da die Punkte eurer Mitarbeitenden?
Also wir haben diese Gespräche unterbunden. Wir haben halt vorgestellt, wie wir es machen wollen und haben gesagt, wollt ihr oder wollt ihr nicht? Also wir haben gar nicht die Diskussion erst aufkommen lassen. Es gab eigentlich nur ein Ja und ein Nein. Nachdem wir es halt vorgetragen haben, haben sie sich dafür entschieden. Und was mich sehr stolz macht auf mein Team, ist halt die Tatsache, dass gar nicht so die persönlichen Interessen wir haben danach natürlich miteinander geredet, aber viele hatten halt Sorge, ob wir die Qualität aufrechterhalten können. Da war keiner dabei, der gesagt hat, hey, jetzt muss ich eine Stunde mehr am Tag, ich habe da Angst vor der Belastung. Das war gar nicht. Also es ging immer um das Interesse der Firma, ob das überhaupt mit den Zielen und mit dem Arbeitsaufkommen und mit der Art unseres Geschäfts funktionieren kann. Und das fand ich eigentlich sehr positiv und das hat das alte Herz auch nochmal berührt.
Wie groß war denn dann die Sorge, wie das zum Beispiel auf Kundenseite ankommt, beziehungsweise ob die Kunden irgendwelche negativen Auswirkungen spüren könnten und dass es dann vielleicht doch nicht so möglich ist, die Arbeit in der reduzierten Form zu schaffen?
Gar nicht, weil bevor wir dann das tatsächlich gemacht haben, also uns war ja klar, dass wir 5 Stunden weniger haben, das waren also 110 Stunden in der Woche weniger. Wir sind natürlich vorher hin und haben mal alle Prozesse durchleuchtet. Und uns ist zum Beispiel aufgefallen, also wir haben im Lager zum Beispiel eine Frühschicht und eine Spätschicht. So, die Spätschicht kommt, ich glaube, wir kamen um 12. So, in der Luftfracht geht's Geschäft, aber erst so nachmittags los. Und dann haben wir festgestellt, okay, pass auf, zwischen 12 und 2 stehen die halt rum, machen ein bisschen das Lager sauber, stehen aber auch rum, quatschen, rauchen, trinken Kaffee. Wir haben dann zum Beispiel die Spätschicht von 12 auf 1 verlegt. So, und schon hast du wieder Stunden gespart. Also wir hatten eigentlich gar keine Sorge, dass das irgendwie einen Negativeffekt bei den Kunden haben kann. Dafür hatten wir ja die KPIs, so dass wir hätten eingreifen können, und zwar auch sehr kurzfristig. Und das ist Gott sei Dank nicht passiert.
Ihr habt dann ja auch, glaube ich, im Januar 2023 die ersten Testwochen mit der Vier-Tage-Woche durchgeführt. Jetzt bin ich natürlich gespannt, welche Erkenntnisse ihr jetzt ganz konkret daraus gewinnen konntet. Vorher machen wir eine ganz kurze Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Wir sind stehen geblieben bei der Frage, welche Erkenntnisse sich aus einer mehrwöchigen Testphase mit der heiß umstrittenen Vier-Tage-Woche eigentlich gewinnen lassen. Wie war das bei euch, Andreas?
Also wir haben halt, nachdem wir das angefangen haben im Januar, habe ich, also ich persönlich, mit jedem Mitarbeiter gesprochen. Und nach der ersten Woche waren die Emotionen sehr verhalten. So, ja, war schon okay. Ich wusste gar nicht, was ich so mache. Also irgendwie befremdlich. Und dann haben wir darüber gesprochen und haben gesagt, okay. Aber ich kann dir sagen, nach der dritten Woche war das nur noch positiv, weil genau das passiert ist, was du eben auch schon mal angedeutet hast. Die haben mir dann erzählt, ja, nee, voll klasse, ich konnte Termine bei der Bank machen, ich konnte einkaufen, ich habe Haushalt gemacht, die Bude geputzt, was ja erstmal nicht toll ist, aber dafür war dann der Tenor, ich hatte endlich ein Wochenende für mich ganz alleine. Ich hatte also Samstag, Sonntag frei, weil ich nichts mehr tun musste, was ich bisher Samstag gemacht habe, sondern das habe ich an meinem freien Tag erledigt und so habe ich halt ein total entspanntes Wochenende gehabt. Und das war halt der Benefit schlechthin.
Das finde ich auch einen sehr, sehr spannenden Punkt. Also, dass am Anfang die Reaktionen noch so verhalten waren und dass man quasi das Gefühl hatte, was mache ich eigentlich mit so viel Freizeit und wie schaffe ich es, mich dadurch dann tatsächlich nicht zu langweilen? Ich finde, man stellt sich das immer eigentlich so schön vor, wenn man jetzt zum Beispiel mal einen Feiertag irgendwie hat, der dazwischen kommt, ist die Freude ja auch grundsätzlich immer sehr hoch. Aber wenn das plötzlich zum Normalfall wird, dass da vielleicht auch ein bisschen Überforderung am Anfang mitschwingen kann.
Natürlich, wir sind ja alle total indoktriniert. Ne? 5 Tage wird gearbeitet, 2 Tage hast du frei. Und wenn du das auf einmal anders erlebst, dann ist das auch so. Also da gibt es auch noch eine kleine Anekdote, dass zwischen den Feiertagen saß ich mit meiner Frau und meinem Sohn abends am Tisch. Also in den Weihnachtsfeiertagen haben ein Gesellschaftsspiel gespielt und dann habe ich irgendwann ganz verträumt zu meiner Frau gesagt, so, hör mal, ne, ab nächste Woche 4-Tage-Woche, wann hättest du mich denn gerne zu Hause? Dann guckt man mich an und sagt ganz trocken, gar nicht. Ich sage, entschuldige bitte. Und sie so, ja, pass auf, du schaffst es ja in 5 Tagen nicht. Du bist ja teilweise samstags in der Firma. Wie willst du es denn jetzt in 4 schaffen? Naja, ich sage, aber wir könnten ja zum Beispiel an dem freien Tag mal morgens frühstücken gehen zusammen oder so. Das sagt sie, ja, haben wir ja schon mal probiert. Du bist ja um 11 trotzdem ins Büro gefahren. Und damit war das Thema 4-Tage-Woche bei uns im Haushalt auch erledigt. So. Ja, also bei uns war das halt nicht so prall, aber die Mitarbeiter haben sich am Ende total gefreut.
Das heißt, als Geschäftsführer ist es eher nicht umsetzbar?
Inoffiziell würde ich jetzt sagen, doch, geht schon. Wir machen jetzt halt an einem Tag in der Woche eine sehr lange Mittagspause, haben Zeit mal, machen einfach mal gar nichts, haben dann keine Termine und besprechen einfach mal Dinge, wo wir sonst so keine Zeit zu haben.
Ja, das ist ja auch schon mal ein erster Anfang, würde ich sagen.
Absolut.
Haben eure Mitarbeiter dann auch irgendwas zum Thema Stresspegel, Work-Life-Balance oder irgendwie gesundheitliche Aspekte erzählt? Also, dass man zum Beispiel das Gefühl hatte, jetzt weniger erkältet zu sein oder ähnliches? Weil das sind ja auch oft Stresssymptome, die einem vielleicht gar nicht so bewusst sind.
Nee, ist uns nicht berichtet worden. Was wir aber gemerkt haben, ist, dass die Krankheitstage null waren. Also wirklich null. Ich hatte einen Mitarbeiter, der hatte eine Lungenentzündung, der ist dann aber nach 4 Tagen wiedergekommen, weil er sagte, nee, ich will nicht der sein, an dem es nachher scheitert. Den mussten wir also zwingen. Und wir mussten ihn wirklich zwingen, nach Hause zu gehen. Und das haben wir dann halt auch ausgeklammert, weil da muss man halt ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, weil die Leute durchaus bereit wären, eben auch mit einer Erkältung arbeiten zu gehen. Da habe ich als Arbeitgeber natürlich wieder ein gespaltenes Verhältnis zu. Ich sage, weißt du, ob ich jetzt mit dem Schnupfen doof zu Hause rumsitze, oder an meinem Schreibtisch, ist mir am Ende des Tages egal. So darfst du ja bei Mitarbeitern nicht messen. Und wir legen natürlich viel Wert darauf, dass unsere Mitarbeiter sich auch gesund halten. Und deshalb haben wir an der Stelle dann auch eingegriffen und haben gesagt, pass auf, das ist dann außer der Wertung, du bleibst jetzt die 2 Wochen zu Hause, weil du bist halt verdammt auch mal echt krank und eine Lungenentzündung. nimmt man an der Stelle auch nicht auf die leichte Schulter.
Ja, völlig richtig. Zeigt aber auch nochmal, wie wir in Deutschland zum Teil zum Thema Arbeit stehen. Also, dass man das Gefühl hat, Krankmelden ist irgendwie eine schlechte Sache und dass man teilweise ein schlechtes Gewissen hat, wenn man krank ist, auch den Kollegen gegenüber, die sonst vielleicht mehr Arbeit haben. Was natürlich absolut nicht der Fall sein sollte. Wenn man krank ist, ist man krank und dann sollte man natürlich auch zu Hause bleiben.
Sollte man, aber man, auch das kann ich als Arbeitgeber nur, ja, nur subjektiv wiedergeben. Weißt du, ich, wenn ich mir den Arm breche, so, und ich bin eine Woche zu Hause, weil ich Schmerzen habe, verstehe ich. Aber ob ich dann 3 Wochen noch zu Hause bin, weil ich 4 Wochen krankgeschrieben bin und irgendwie alles machen kann oder eben eine Bürotätigkeit in der Firma halt mit einer Hand mache, also da, nochmal, ich bin da wahrscheinlich der schlechteste Parameter. Ich verstehe den Angestellten natürlich, aber ich als Arbeitgeber habe da einen anderen Blick drauf. Aber was wir halt festgestellt haben, ist halt, dass die Stimmung im Betrieb eine total andere war. Die war deutlich positiver. Die Leute haben sich gefreut, obwohl sie 1 Stunde mehr am Tag arbeiten mussten in den 4 Tagen, war subjektiv die Stimmung deutlich besser.
Das ist ja aber auch schön, wenn man das Gefühl hat, man kommt ins Büro und die Stimmung ist positiv, also nicht irgendwie jetzt von Stress und schlechter Laune geprägt. Oder auch, dass sich die Arbeitsmotivation dadurch vielleicht noch deutlich steigert, weil man das Wochenende schon näher in Aussicht hat oder was auch immer. Wie wichtig ist denn deiner Meinung nach der Faktor Motivation für den Job?
Also Motivation, und das ist das große Problem in der deutschen Wirtschaft. Es gibt ja so Studien irgendwie, keine Ahnung, die Hälfte der Mitarbeiter hat ja intern schon gekündigt und macht irgendwie nur Dienst nach Fahrplan. Man muss als Unternehmer Folgendes verstehen. Das Wertvollste, was ich in meinem Betrieb habe, sind meine Mitarbeiter. So, und meine Mitarbeiter sind in allererster Linie und in 1. bis 10. Linie nur dafür da, damit es mir gut geht. Und wenn es mir gut geht, ist es meine Verantwortung als Unternehmer dafür zu sorgen, dass es meinen Mitarbeitern gut geht. Das ist halt ein Kreislauf. Und wenn du den positiv gestaltest, dann ist das wie eine positive Spirale, die sich nach oben dreht. Und das konnten wir mit der 4-Tage-Woche auch nochmal unterstützen.
Ja, auch eine sehr wichtige Erkenntnis irgendwie. Wie ging es denn eigentlich nach diesem ersten Test dann konkret weiter? Wir haben ja in der DVZ auch mehrfach über eure Testphase berichtet. Daher weiß ich jetzt schon, dass ihr die 4-Tage-Woche nach einigen Monaten auch vorerst wieder beenden musstet. Wie kam es dazu und wie ist jetzt aktuell der Status quo?
Also die Testphase haben wir bewusst eskalieren lassen und haben sie abgebrochen. Wir hatten eine 3-monatige Testphase, dann haben wir das abgebrochen, um mal zu gucken, wie die Reaktionen sind. Da gab es dann auch ein bisschen was nachzuschärfen, weil es den einen oder anderen Mitarbeiter gab, der dann sagte, ja, aber lag ja gar nicht an mir, wo wir dann mal klar machen mussten, was die Bedeutung des Wortes Team ist und dass es eben entweder alle oder keiner ist. Nachdem wir das geklärt haben, haben wir sie direkt wieder aufgenommen und wir haben sie in der Tat im Juni dann einstellen müssen, weil das Jahr 23 war wirtschaftlich gesehen ein Jahr zum Vergessen. Wir mussten Mitarbeiter entlassen und konnten dann den 4-Tage-Betrieb nicht mehr aufrechterhalten. Wobei ich betonen möchte, dass der Parameter für die 4-Tage-Woche nicht die Anzahl der Mitarbeiter ist, sondern die Redundanz der Qualifikation.
Okay, Wie viel Personal musstet ihr denn dann konkret abbauen und wie sieht jetzt eure Prognose für die Zukunft aus wirtschaftlich?
Das Jahr 24 ist im Gegensatz zu 24 extremst positiv. Wir haben damals 6 Leute entlassen, also nahezu 25%. Und damit waren wir von der Qualität her nicht mehr in der Lage oder von der Redundanz der Qualifikation nicht mehr in der Lage, das aufrechtzuerhalten. Wir sind jetzt dabei, uns wieder zu verstärken. Und sobald wir in die alte Sollstärke kommen, werden wir auch wieder in die 4-Tage-Woche übergehen, weil das hat am Ende des Tages keine Nachteile gehabt.
Ja, Wahnsinn. Das ist ja auch schön, wenn man nach so einem Testlauf das tatsächlich so sagen kann, dass man nur Vorteile beobachtet hat, keine Nachteile, nur die wirtschaftliche Situation muss halt stimmen.
Ja, also du kannst, wir sind ja kundengetrieben. Wir müssen von montags morgens 5.30 Uhr bis Freitagnacht, Mitternacht im Zweifel müssen wir da sein. Jetzt haben wir, das finde ich eigentlich ein positives Beispiel, weil Leute, bei Betrieben mit mehr Personal haben es in der Regel eigentlich einfacher, habe ich festgestellt, sowas umzusetzen. Wir müssen tatsächlich schauen, wie wir es machen. Das war auch ein Riesenthema in der Schichtplanung. Wir haben, am Anfang haben wir gesagt, pass auf, bei uns ist immer so Anfang der Woche ruhig und zum Ende der Woche hin wird es halt relativ hektisch. Also haben wir am Anfang gesagt, gerade im Lager, pass auf, lass uns Montag, Dienstag die meisten Leute nach Hause schicken, dass wir quasi mit einer Rumpfmannschaft da sind, damit wir Freitag, Donnerstag alle da haben. Das hat sich nachher als echt mies entpuppt, weil Montag, Dienstag immer noch so viel war, dass die paar People dann total am Ende waren. Und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, dann lass es uns anders machen. Und wir haben dann gesagt, wir nehmen jeden Tag jemanden raus. Dann haben wir halt 5 Tage die Woche etwas weniger Personal, dafür nicht solche Peaks. Und das hat dann tatsächlich funktioniert. Ja, die Belastung war höher, die Qualität hat nicht gelitten. Und dann sind wir bei dem Modell geblieben. Und in dem Zusammenhang auch, wir haben halt keine festen Tage gehabt. Also wir haben das variabel gehalten. Die Mitarbeiter haben einen Monatsplan bekommen, so dass sie für den ganzen Monat wussten, wie sind meine Schichten, so dass sie dann eben auch private Termine schon mal zumindest auf Monatsbasis planen konnten.
Also das Ganze tatsächlich auch schön flexibel gehalten und immer beobachtet, wo muss nachgeschärft werden, wo klappt es vielleicht auch nicht, wie man sich das am Anfang ausgemalt hat.
Also ich bin jetzt mal ein bisschen arrogant. Wir sind gut, aber so gut kannst du gar nicht sein. Und wenn du, du kannst den besten Plan haben, aber die Realität zeigt dann halt, ob er den Hirnschmalz, den du da reingesteckt hast, wert war. Und bis auf dieses Schichtplanungssystem mussten wir fast gar nichts nachschärfen. Aber das war, damit haben wir ja gerechnet, dass wir gucken müssen, das musst du halt on the fly machen und schauen, okay, wie läuft es in der Praxis? Und dann musst du halt auch schnelle Entscheidungen treffen. Und das kannst du halt in so einem kleinen Laden ganz gut machen.
Und was würdest du jetzt zum Beispiel Unternehmen empfehlen, die überlegen, die 4-Tage-Woche bei sich mal auszuprobieren? Also wie kann man quasi erstmal anfangen, das Ganze Schritt für Schritt zu planen und dann auch umzusetzen? Beziehungsweise gibt es bestimmte Voraussetzungen, von denen du sagst, die muss ein Unternehmen erfüllen, damit so ein Testlauf dann auch funktionieren kann?
Also mittlerweile berate ich Firmen zu dem Thema und ich sage immer, als allererstes muss man sich die Frage stellen, will man das? Wenn man das nicht will, ist das gar nicht schlimm. Ich kategoriere das so in 3 Firmen, also in 3 Fälle. Es gibt die Firmen, die wollen und können, die sollten es tun. Dann gibt es welche, die wollen, da muss man aber intern ein paar Prozesse anpassen, damit es auch klappt. Und es gibt welche, die wollen es nicht. So, und die Quintessenz aus all dem ist, ich empfehle jedem Unternehmer, mit dem ich zu dem Thema spreche oder der mich fragt, setze ich auf jeden Fall damit auseinander. Denn irgendwann, du hast ja eben selber gesagt, das wird ja teilweise bis in höchste politische Kreise diskutiert, irgendwann kommt ein Mitarbeiter und sagt, Chef, hätte ich gerne. Und wenn du dann argumentativ nicht vorbereitet bist, dann hast du verloren. Das heißt, selbst wenn du es nicht willst, musst du deinem Mitarbeiter zumindest plausibel erklären können, warum du es nicht willst, damit du nicht Gefahr läufst, dass du den verlierst.
Würdest du sagen, ist es schwieriger, das Ganze umzusetzen, je größer ein Unternehmen ist?
Nö. Also die Mechanismen sind ja immer die gleiche. Du hast halt ein bisschen mehr Planungsaufwand. Also das war jetzt, wobei du das auch so pauschal nicht sagen kannst. Wir haben halt mit 22 Leuten nur gewisse Ressourcen. Ich habe eine Firma aus Ostdeutschland gehabt. Die haben so 140 Monteure. Die haben mich gefragt. Ich sage, es ist easy. Also ja, selbst wenn du um ein Drittel in frei lässt, kannst du das halt covern. Die haben halt so Außendienstbetreuungen gemacht. Das war deutlich einfacher, weil die halt einen größeren Pool an Mitarbeitern hatten. Ich bin aber auch an Firmen gekommen, wo es halt extrem schwierig war. Da ging es um Hochverfügbarkeit von Arbeitskräften. Ich habe eine Firma in der Beratung gehabt, die machen so Sicherheitskontrollen am Flughafen. Also hier, wenn du so dein Handgepäck durchleuchten lässt, wenn du eincheckst in der Sicherheitskontrolle. Und die mussten an einem Flughafen zum Beispiel mit einer 24-stündigen Vorlaufzeit ein Kontingent an Mitarbeitern X vorhalten. Und da sind wir tatsächlich an die Grenze gekommen, wo wir gesagt haben, okay, das kannst du nicht steuern, ohne dass du viel, viel mehr Personal einstellst. Und das Ziel ist ja immer, dass du eine 4-Tage-Woche machst, ohne mehr Geld auszugeben, weil du mehr Personal einstellen sollst oder musst. Das Ziel ist ja zu sagen, 4-Tage-Woche mit dem gleichen Personalstamm. Und in diesem einen Fall hat es tatsächlich, oder haben wir zumindest keine Lösung gefunden. Das ist jetzt Monate her und ich denke da immer noch immer mal wieder dran und mir ist bis heute keine Lösung eingefallen. Aber, um nochmal zurückzukommen, wenn du einen scheiß Betrieb hast, der keinen Wert auf Mitarbeiterfürsorge legt, da wird es die 4 Tage auch nicht rocken. Also wenn du gut aufgestellt bist und deine Mitarbeiter dir am Herzen liegen und du für deine Mitarbeiter oder bereit bist, für deine Mitarbeiter was zu machen, dann kannst du die 4-Tage-Woche auch umsetzen. Es gibt kaum Gründe, die dagegen sprechen.
Okay. Ich finde, die Geschichte, die du erzählt hast, zeigt aber auch nochmal sehr schön, dass eben doch noch viele Vorbehalte zur 4-Tage-Woche bestehen. Es kommt ja auch immer wieder relativ viel Kritik, auch zum Beispiel aus der Politik. Es wird öfter diskutiert, dass die Deutschen im internationalen Vergleich eigentlich eher noch mehr arbeiten müssten als weniger oder dass das Renteneintrittsalter noch weiter erhöht werden müsste. Wie stehst du denn zu solchen Forderungen und Aussagen?
Naja, also ich habe mal bei LinkedIn einen Artikel von Team Lindner gelesen, wo man sich echauffiert hat, dass es ja in der Geschichte der Menschheit nicht möglich sei, wirtschaftlichen Erfolg durch weniger Arbeit zu machen. Da habe ich dann hingeschrieben, habe ich dann darauf geantwortet und habe gesagt, liebes Team Lindner, also entweder seid ihr strunzdoof oder habt schlechte Berater. Überleg mal, wo wir herkommen. Nach dem Krieg, also ich weiß noch, mein Vater 6 Tage Woche 48 Stunden. Mittlerweile, also ich sag mal so 32 Stunden, schwierig. Aber an einer 40-Stunden-Woche ist ja erstmal nichts auszusetzen. Und die besten Zeiten Deutschlands hatten wir, da gab es halt auch 5 Tage Woche und 40-Stunden-Woche. Es geht gar nicht so sehr um die Zeit, die jemand da ist. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich Mitarbeiter habe, die innerlich gekündigt haben und die nur noch Dienst nach Vorschrift machen, da ist es egal, ob die 30, 40 oder 50 Stunden arbeiten. Hast du aber einen hochmotivierten Mitarbeiter, der richtig Bock hat, dann kannst du auch in 30 Stunden Arbeit von 40 Stunden leisten. Und die Frage ist halt, behandle ich meine Mitarbeiter gut und gelingt es mir, die zu motivieren? Brauche ich dann 40 Stunden oder tut es auch 35? Also ich finde die Diskussion ein bisschen absurd, das ist so festgefahren. Also ja, das geht nicht. Ja, haben wir auch gedacht. Ist wie mit der Hummel, die wusste auch nicht, dass sie fliegen kann und hat es einfach gemacht. Damit sind wir wieder bei dem Punkt, wenn du ein mieser Arbeitgeber bist, der seine Mitarbeiter ausbeutet und nichts für die tut, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn die keinen Bock haben, für dich zu arbeiten. Aber meine Mitarbeiter sorgen dafür, dass es mir gut geht und ich sorge dafür, dass es denen gut geht. Kleines Beispiel. Meine Mitarbeiter bekommen alle 14 Tage eine kostenlose Thai-Massage im Betrieb. Meine Mitarbeiter, da haben wir einen Sportwissenschaftler eingestellt, der 2 Stunden in der Woche hier mit den Leuten Sport macht. Also einmal abgestimmt auf die Leute in der Verwaltung, also die den ganzen Tag am PC sitzen, auch abgestimmt auf die Gewerblichen, die halt körperlich arbeiten müssen. Das sind so viele Kleinigkeiten. Wir haben, Zusatzkrankenversicherung, wo die scheiß auf die Leistung, aber was toll ist, die Leute kriegen halt einen Facharzttermin binnen 3 Tagen. Das sind halt Sachen, die bewegen meine Mitarbeiter. Und da meine Mitarbeiter mir gut tun, denke ich mir halt aus, wie ich denen gut tun kann. Und wenn du das hast und dadurch es dir gelingt, die Mitarbeiter zu motivieren, dann schaffen die halt auch in 40 Stunden dasselbe wie in 45 Stunden, ohne dass sie sich schlecht fühlen. Ganz im Gegenteil, sie fühlen sich ja besser, weil sie ja gewertschätzt werden. Wobei auch das wieder Grenzen hat. Man muss halt immer gucken. Es gibt Mitarbeiter, die wissen sowas zu schätzen. Und es gibt Mitarbeiter, da passt du als Chef nicht. Die haben vielleicht die falsche Einstellung zum Leben oder zur Arbeit. Von solchen Leuten musst du dich trennen, weil sie am Ende des Tages gefährlich werden können, weil sie halt auch eine Stimmung vergiften. Das Problem ist, dass wir in den Führungsetagen unserer Wirtschaft Leute sitzen haben, wo halt viel auf Hard Skills geguckt wird, aber zu wenig auf Soft Skills. Ist für einen Personaler auch total schwierig zu entscheiden. Der hat ja nur Fakten erstmal, nach denen er entscheiden kann. Aber wenn du verantwortungsbewusste, fürsorgliche Führungskräfte hast, die den Mitarbeiter in den Fokus stellen und ähnlich denken, wie ich das mache, wirst du keine Probleme haben. Und dann ist es am Ende des Tages total egal, wie viel die arbeiten. Weil die Motivation entscheidet darüber, wie erfolgreich die sind. Und da spielt die Stundenzahlung eine untergeordnete Rolle.
Ja, das war ein sehr, sehr schönes Beispiel. Da würde ich tatsächlich auch voll mitgehen wollen. Was mich in der öffentlichen Diskussion nämlich stört, ist, dass immer gesagt wird, oder es wird zumindest so getan, dass je mehr Stunden man arbeitet, desto produktiver ist man auch. Also, dass man diese Arbeitsleistung quasi mit der Anzahl der geleisteten Stunden gleichsetzt, was meiner Meinung nach dann auch ein Trugschluss ist. Denn ja, man kann eben auch mehrere Stunden einfach nur am Bildschirm sitzen und den Mauszeiger anstarren. Nur weil man offiziell mehr Stunden leistet, heißt es ja nicht, dass man in der Zeit auch automatisch produktiver ist. Sondern vielleicht kann man mit weniger geleisteten Stunden sogar dann insgesamt auch mehr Produktivität aus sich rausholen, weil die Motivation eben höher ist.
Ja, eben, aber da siehst du ja, was das für eine gequirlte Scheiße ist, die da teilweise erzählt wird. Es geht doch nicht um die Quantität, sondern um die Qualität. Also wenn ich gut drauf bin, schaffe ich in einer Stunde 5-mal mehr als du in 2 Stunden. Und von daher ist diese Diskussion über die Arbeitszeit nur bedingt.
Ja, absolut.
Nur bedingt als Maßstab zu bewerten. Also es geht vielmehr darum, dafür zu sorgen, dass die Leute sich wohlfühlen. Und hast du ein Hobby? Was machst du in deiner Freizeit?
Ich mache vieles. Ich mache Sport, ich schreibe gerne, ich lese gerne, ich studiere nebenbei, wobei das eher für Stress als für Entspannung sorgt.
Aber du schreibst gerne. Warum machst du das? Weil du es liebst. Und wenn du etwas liebst, bist du auch gut darin. Und dann verbringst du auch gerne Zeit und dann machst du das voller Hingabe. So, warum kann es mir denn nicht gelingen, bei meinen Mitarbeitern dasselbe hervorzurufen? So, und wenn meine Mitarbeiter sich wohlfühlen, dann dann machen die das halt gerne. So, und da muss man halt als Führungskraft halt gucken. Es gibt Leute, die wollen halt einfach nicht. Und wenn jemand nicht will, kannst du ihm nur bedingt helfen. Wenn jemand nicht kann, kann ich ihm ja helfen. Und wenn ich den Leuten die Freude an dem vermitteln kann, was sie tun und sie das ähnlich sehen wie du mit deinem Schreiben und das aus freiem Antrieb machen, weil sie Bock drauf haben, dann spielt die Stundenzahl einfach eine total untergeordnete Rolle. Und dann macht man auch gerne mal eine halbe Stunde länger, weil man weiß, nee, ist cool, ich habe was geschafft, ich gehe abends nach Hause, habe ein gutes Gefühl, ich werde gewertschätzt. Ich gehe mit meinen Führungskräften einmal im Monat, immer am letzten Freitag, gehen wir abends essen. Ich lade die einfach ein, weil wir dann außerhalb, out of the box, Zeit miteinander verbringen, dummes Zeug labern. Und die freuen sich, ja, oh cool, mein Chef geht mit mir privat in seiner Freizeit essen und wir haben einfach eine gute Stimmung. Das ist, ey, das kostet mit den 5 People, lass das 200-300 Euro kosten, 400, drauf geschissen. Aber wir gehen nach Hause, wir haben Themen besprochen, die wir unter der Woche nicht besprechen können. Und die Leute sind einfach gut drauf. Und darum geht's am Ende des Tages. Und wenn du das schaffst, dann musst du dir über die Arbeitszeit keine Sorgen machen. Und da wird, wir haben noch nie eine Diskussion gehabt über Überstunden. Weil wir auf der anderen Seite auch sagen, hey, pass auf, kein Problem. Wenn ihr fertig seid, dann seid ihr fertig. Dann müsst ihr jetzt hier nicht sitzen bleiben. Dann geht doch einfach nach Hause. Und im Umkehrschluss wissen meine Mitarbeiter aber auch, wenn was zu tun ist, ja, dann bleiben wir einfach hier. Aber da muss ich nicht mal drüber reden, weil das ist so in den Köpfen mittlerweile drin. Das ist halt schwierig. Aber es ist halt eine Voraussetzung.
Ja, du hast da gerade so viele wichtige Dinge gesagt, die mich auch sehr zum Nachdenken anregen. Also, dass es eben auch darum gehen sollte, den Menschen nicht immer nur als Arbeitsressource irgendwie zu sehen, sondern eben als ganzen Menschen. Also als Mensch, der auch Bedürfnisse hat nach Freizeit, Gesundheit, der motiviert sein muss, der sich wohlfühlen muss. Und ja, ich denke, dass vor allem in der Chefetage dann auch erstmal der Gedanke ankommen muss, es muss meinen Mitarbeitenden gut gehen, damit es auch meinem Unternehmen gut gehen kann. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt, den sich viele Menschen einfach wünschen. Also diese Wertschätzung im Job, das Gefühl, gebraucht zu werden, gewertschätzt zu werden und dass eben auch mal was zurückkommt. Und ich finde es schön, wenn die Diskussion um die 4-Tage-Woche das vielleicht auch befördern kann.
Tut sie ja leider nicht, weil sie halt eben an irgendwelchen blöden Aussagen wie, ja, viel Zeit, viel Arbeit hängen bleibt. Aber man muss halt einfach mal tiefer einsteigen. Und seien wir doch mal ehrlich, du arbeitest für mich. Irgendwann komme ich zu dir und klopfe dir auf die Schulter und sage, Mensch, Amelie, das hast du heute richtig toll gemacht. Ist dir das mehr wert als ein 100er mehr auf deinem Konto? Mit Sicherheit. Weil du rechnest nicht damit, du freust dich. Was du natürlich machen musst, es muss halt authentisch sein. Weißt du, wie ich meine?
Ja, total. Vor allem hat man ja auch das Gefühl, Mensch, man war mit meiner Arbeit jetzt so zufrieden, dass man vielleicht auch das Bedürfnis hat, das nächste Mal eben noch einen draufzulegen. Also, dass man sich selbst auch einfach nochmal mehr steigern möchte und das Gefühl hat, dass die eigene Leistung auch wirklich gesehen wird und eben wertgeschätzt wird.
Genau das ist es. Man muss halt, oder man sollte dem Mitarbeiter das authentische Gefühl geben, dass er gesehen wird. Und das ist halt in vielen Firmen ein Problem. Da kommen die morgens rein, mit einer Fresse, geben ihr Gehirn ab und gehen abends mit einer Fresse nach Hause und sind nicht glücklich. Aber was du eben gesagt hast, ist ja das, was ich gesagt habe. Du musst es nur umkehren. Also erst müssen die Mitarbeiter gut für mich sein, damit ich gut für sie sein kann. Also geht's mir und der Firma gut, geht's denen gut, weil ich dafür sorge, dass ihnen gut geht. Aber dieser Kreislauf muss mal ins Laufen kommen. Das wird halt ganz oft nicht gemacht. Und deshalb ist auch bei Firmen, in denen es nicht gemacht wird, um mal wieder zurück zum Thema kommen, die Diskussion, ob eine 4-Tage-Woche das Allheilmittel ist, völlig obsolet, weil es einfach Quatsch ist. Habe ich als Betrieb ein Problem, weil ich eine schlechte Atmosphäre habe, dann wird es die 4-Tage-Woche nicht rocken.
Ja, ich denke, die öffentliche Diskussion ist auch sehr davon geprägt, dass man irgendwie die Gegenargumente in den Vordergrund stellt. Also zum Beispiel, was ich immer wieder höre, ist, die 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich ist nicht möglich, ohne mehr Personal einzustellen. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, bekomme ich aber das Gefühl, doch, das ist theoretisch schon möglich, wenn man es eben richtig angeht.
Wenn ich die Arbeitszeit nicht verkürze. Also nochmal, ja. Wenn ich jetzt 100 Mitarbeiter habe und ich gehe von einer 40-Stunden-Woche auf eine 32-Stunden-Woche, fehlen mir 800 Arbeitsstunden in der Woche. Also da muss schon viel Motivation sein, um dann mit demselben Personal aufzufangen. Also ich bin auch kein großer Freund davon, pauschal zu sagen, nee, das muss dann von 40 auf 32 gehen. In unserem Fall mit 5 Stunden weniger in der Woche hat das geklappt, weil die 4-Tage-Woche offensichtlich dazu beigetragen hat, die Leute zu motivieren, dass es funktioniert hat und weil wir ein bisschen was umgestellt haben, muss nicht klappen. Würde ich auch nicht darauf bestehen, dass man das auf 32 Stunden machen muss. Aber also da wir es nie probiert haben, kann ich dir auch nicht sagen, ob es mit 32 funktionieren würde. Es gibt ja auch ein paar Leute, die sagen, ja, 32 Stunden muss auch gehen. Auch so im Hinblick auf Teilzeitangestellte, damit die das Gefühl haben, dann doch wieder Vollzeit zu sein. Ob das immer so klappt, keine Ahnung. Also wie gesagt, da muss die Chemie in der Firma so gut sein, dass man so viele Synergien freisetzt, dass die das tatsächlich mit 8 Stunden weniger covern. Aber auf so eine Diskussion würde ich mir auch gar nicht einlassen, weil ich sag halt, also hätten wir die 40-Stunden-Woche, hätten wir sie ja beibehalten, bei vollem Geld. Arbeitszeitverkürzung im Sinne von Reduzierung der Stunden war ja gar nicht unser Parameter, nachdem wir das gemacht haben.
Ich finde, bei der ganzen Diskussion stellt sich trotzdem auch die Frage, was machen denn Branchen wie zum Beispiel die Pflege oder auch generell der gesundheitliche Bereich, in dem ein Modell wie die 4-Tage-Woche garantiert nicht so einfach oder vielleicht sogar tatsächlich gar nicht umsetzbar ist. Haben Branchen wie diese dann überhaupt noch eine Chance, im Fachkräftemangel zu bestehen? Also wenn es immer mehr Unternehmen gibt, die das einführen und damit sicher auch die Attraktivität ihres Unternehmens stark verbessern, was ist dann mit den Branchen, die es halt nicht umsetzen können?
Also ich habe mich ja vorhin gesagt, ich habe erst einen Betrieb gefunden, bei dem es so nicht klappt. In der Pflege, also wenn ich die Stundenzeit, also wenn ich, bleiben wir mal bei dem Beispiel 100 Mitarbeiter, wenn ich 100 Pflegekräfte habe, die 40 Stunden die Woche arbeiten, an 5 Tagen und ich dann sage, ihr 100 Pflegekräfte arbeitet 40 Stunden an 4 Tagen, verliere ich ja erstmal keine Arbeitszeit. Das heißt, die Stundenzahl bleibt ja die gleiche. Da geht es halt darum, dass man das so organisiert, dass es funktioniert. Wenn ich jetzt allerdings hingehe und ich würde die Arbeitszeit um 20% reduzieren, also um 8 Stunden und sage 4 Tage, 8 Stunden, dann habe ich ein Problem, dann wird es nicht funktionieren. Solange ich die Stundenzahl gleich halte und im Zweifel eine Motivation freisetze, sehe ich da überhaupt keine Schwierigkeiten. Die Schwierigkeit ist dann tatsächlich, das so zu planen, dass die das eben in der Zeit schaffen. Also das funktioniert. Es wird ja nicht weniger gearbeitet. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Kommen wir nochmal direkt zur Logistik zurück, um das Ganze vielleicht noch ein bisschen konkreter zu machen. Wir haben uns jetzt kürzlich für einen Artikel in der DVZ nämlich auch mal in österreichischen Logistikunternehmen umgehört, wie man dort eigentlich zum Thema 4-Tage-Woche steht. Und das Ergebnis war da unter anderem, dass man das Modell der 4-Tage-Woche jetzt zum Beispiel gerade beim Beruf des Fahrers für nicht umsetzbar hält und dass die Fahrer selbst auch gesagt haben, sie würden das gar nicht wollen, weil sie eben dadurch auf sowas wie mehr Stunden oder Zuschläge verzichten müssten. Und ein weiterer Punkt waren auch die Bestimmungen über die Lenk- und Ruhezeiten. Das sind ja jetzt alles ziemlich gute Gegenargumente. Würdest du jetzt grundsätzlich sagen, ja, für den Beruf des Lkw-Fahrers ist das Modell dann einfach nichts oder es ist grundsätzlich nicht umsetzbar?
Also ich habe vor 4 Wochen einen Vortrag in Wien gehalten beim Verband Netzwerk Logistik zum Thema. Die Resonanz war sehr positiv, aber um auf deine Frage einzugehen, kann ich verstehen. Ich kenne jetzt die Fahrzeitregelung in Österreich nicht, aber wenn das rechtlich nicht geht, dann hast du halt erstmal ein Problem. Dann muss man in dem Fall sagen, okay, dann funktioniert es in dem Fall einfach nicht oder für die Berufsgruppe nicht. Und wenn die Lkw-Fahrer sagen, ja, Moment, da gehen mir aber hier meine ganzen Zuschläge flöten, was ich bei einer gleichen Arbeitszeit ohne Reduzierung auch noch nicht sehe, weil 40 Stunden sind eben 40 Stunden. Dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich eben gesagt habe, nimm deine Mitarbeiter mit. Und wenn wir jetzt eine große Spedition wären mit 100 eigenen LKWs und Fahrern und die Fahrerschaft sagt, pass auf, Chef, ist total nett, aber wir als Fahrer wollen das nicht, ja gut, dann macht ihr es nicht. Ist ja nicht verpflichtend. Also das muss man dann ganz individuell prüfen, ob es rechtlich passt. Und wir haben halt für uns gesagt, in unserem Betrieb haben wir gesagt, entweder alle oder keiner. Wenn du Betriebe hast, wo es Berufsgruppen gibt, die sagen, ja, pass auf, möchten wir eigentlich gar nicht, weil wir vielleicht Gehaltseinbußen haben, weil wir irgendwelche Zuschläge oder Spesen oder so nicht bezahlt bekommen, ja, dann macht man es eben für die nicht. Ist doch völlig in Ordnung. Steht ja nirgendwo geschrieben, dass es dann für alle gelten muss. Das muss man halt im Betrieb individuell prüfen. Und wenn ich in den Betrieb komme und dann mit den Leuten spreche, also ich frage ganz viel, ich erkläre denen ja auch nicht, ich steige da nie ein, gebe denen immer nur die Beispiele an die Hand und dann müssen die halt für sich entscheiden. Aber das kann ja jeder so machen, wie er es für richtig hält. Und wenn du solche Berufsgruppen hast, die es nicht wollen, ja, dann lässt du es eben.
Finde ich auch an sich ein gutes Argument. Das sollen dann quasi die Unternehmen für sich natürlich entscheiden können. Also ist es für mich im Unternehmen umsetzbar? Wollen das meine Mitarbeiter überhaupt? Sodass man sich dann individuell dafür oder halt dagegen entscheiden kann. Du hast aber auch den Punkt der gesetzlichen Rahmenbedingungen angesprochen. In Belgien ist es ja tatsächlich so, dass es gesetzlich verankert ist. Also die Menschen haben die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie an 4 oder 5 Tagen ihre Arbeit machen wollen. Ist das auch in Deutschland denkbar? Beziehungsweise ist es dann auch sinnvoll, wenn du sagst, man muss halt im individuellen Fall schauen, ob es zum Unternehmen oder zur Berufsgruppe passt oder nicht?
Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln. Also im Moment wird in Deutschland auf politischer Ebene so viel Bullshit beschlossen. Also es würde mich wundern, wenn man sowas durchaus Sinnvolles nicht auch irgendwie beschließen könnte. Die Frage ist immer nur, wer hat da was von, wen interessiert das? Klar, erstmal kannst du als Land kannst du alles machen. Also der Schwachkopf Habeck hat ja jetzt auch das Heizungsgesetz durchgeprügelt, obwohl es keiner will. Also könnte man auch theoretisch gesetzlich verankern, dass jeder einen Anspruch auf eine 4-Tage-Woche hat. Wie man das ausgestaltet und wo man das hinbringt, muss man halt besprechen. Ich halte es für falsch, dass es Leute entscheiden, die damit nichts zu tun haben, also Politiker. Sowas muss halt aus der Basis kommen. Dafür haben wir ja Verbände, die ne, sowas auf den Weg bringen könnten. Aber entscheiden kannst du doch erstmal alles. Die Frage ist, wie wird es angenommen? Wenn die Belgier das machen, das ist ja das beste Beispiel dafür, dass es geht. Ob das klug war, ob das sinnvoll ist, wird man sehen. Also nochmal, es wäre falsch zu sagen, jeder hat einen Anspruch auf eine 4-Tage-Woche bei einer Reduzierung um diesen einen Tag an Stunden bei gleichem Gehalt. Das wäre ein massiver Eingriff in das Unternehmertum. Geht die Regierung aber hin und sagt, pass auf, du hast als Arbeitgeber deinem Mitarbeiter das einzuräumen, sofern es denn die betriebswirtschaftlichen Umstände zulassen. Es ist ja wieder was ganz anderes und dann bist du halt als Unternehmer gefragt.
Ja, vor allem muss man auch so ein bisschen von dem Punkt wegkommen, immer zu glauben, dass die Dinge so eine Endgültigkeit haben müssen. Also nur weil man es einmal getestet hat oder sogar eingeführt hat, heißt es ja nicht, dass man für immer dabei bleiben muss, sondern man kann ja durchaus einen Test starten und feststellen, ja Mensch, das war jetzt irgendwie nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben und dann geht man halt wieder zurück zu dem Arbeitszeitmodell, das man vorher hatte. Also man ist ja nicht gezwungen, sich für immer umzustellen.
Ja, aber das ist ja das, was die Wirtschaft kann und die Politik nicht. Wir Unternehmer sind ja im Zweifel deshalb erfolgreich, weil wir agil sind, weil wir flexibel auf die Bedürfnisse und auf die Hemmnisse reagieren und uns anpassen. Deshalb sollte im Zweifel so eine politische Entscheidung so sein, dass der Unternehmer Freiraum hat. Und du hast ja als Unternehmer heute in Deutschland schon keinen Freiraum mehr, außer dass du wahrscheinlich noch entscheiden kannst, ob du alleine aufs Klo darfst oder nicht, ohne dass das reguliert wird. Da muss halt die Politik, wenn sie sich einschaltet, sehr vorsichtig sein. Aber guck dir an, wer da rumläuft. Guck dir an, was die für Aussagen treffen. Was willst du von solchen Leuten erwarten? Also dass die Belgier das gemacht haben, ist schon lässig. Ich wüsste jetzt nicht im Detail, wie sie es oder was da die Regeln sind. Aber warum denn nicht? Wir können doch erst einmal alles tun, wenn es denn hilft. Und darum geht's doch. Wir müssen doch gucken, dass wir wirtschaftlich vorankommen. Und das, was im Moment unsere Regierung oder die Politik im Allgemeinen macht, ist ja eher ein gegenläufiger Trend. Nicht Dekarbonisierung, sondern Deindustrialisierung. Und irgendwann, es gab früher mal so ein schönes Plakat von Greenpeace. Wenn alle Fische gefangen sind, werdet ihr feststellen, dass man Geld nie essen kann. Die werden irgendwann feststellen, dass du ohne wirtschaftlichen Erfolg die Welt nicht retten kannst. Das muss man einfach mal so sagen. Aber das ist halt das Problem, wenn da Leute Entscheidungen treffen, die in ihrer Wahrheit bestimmt total kluge Entscheidungen treffen, aber nicht realisieren, dass das, was die in ihrer Wahrheit beschließen, an der Realität zerschellt. Und das ist halt da gerade das größte Problem.
Ja, ich würde auch sagen, wenn man sich jetzt gerade so die öffentliche Diskussion anschaut, sind wir noch sehr, sehr weit entfernt davon, irgendwelche gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen oder überhaupt in der Gesellschaft auf einen Nenner zu kommen. Ich bin aber mal gespannt, wie sich das dann in den nächsten Jahren noch entwickelt. Man muss ja auch sagen, die Idee einer 4-Tage-Woche an sich ist gar nicht neu. Es wird immer gerne so getan, als würde das jetzt erst aufkommen. Dabei wird schon lange fleißig diskutiert und es gab auch in den 90ern schon mal einen Testversuch bei Volkswagen zum Beispiel, auch wenn der einer Absatzkrise geschuldet war. Aber auch die sind halt schon auf die Idee gekommen, dass es Möglichkeiten gibt, die Arbeitszeit anders zu verteilen oder zumindest anders zu gestalten. Von daher ist es keine ganz neue Idee und es wird auch sicherlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten fleißig weiter diskutiert werden.
Ja, aber genau, das wird so sein. Wir haben jetzt zum Beispiel nach der 4-Tage-Woche über eine 7-Tage-Woche diskutiert, ob man nicht eine 7-Tage-Woche macht, den Leuten aber die Freiheit gibt, zum Beispiel ihre Wochenenden selber zu gestalten oder ihre freien Tage. Da sind wir gerade dabei, was auszuknobeln. Du musst halt gucken, wo du bleibst. Und du musst halt schauen, was ist das Erfordernis? Was ist das, was verlangt man von mir als Unternehmen? Wie kann ich darauf reagieren? Also man muss da immer offen bleiben und immer frisch zwischen den Ohren und flexibel denken. Also und vor allem auch mal outside the box denken. Es gibt ja, wenn du diese öffentliche Diskussion hörst, packst du ja teilweise an den Kopf, weil du denkst, Leute, Deutschland 2024, ihr tut gerade so, als wären wir im Mittelalter. Also die sind halt alle extremst unflexibel.
Ja, da hast du mir quasi das perfekte Schlusswort geliefert. Wir kommen mit Blick auf die Uhr so langsam zum Ende. Eingangs habe ich ja die Frage gestellt, ist die Vier-Tage-Woche für die Logistikbranche insgesamt umsetzbar? Was ist jetzt dein übergeordnetes Fazit nach unserem Gespräch?
Mein übergeordnetes Fazit ist auch immer die Frage, die ich in meinen Vorträgen stelle. Vier-Tage-Woche, Mythos oder heiliger Gral? Ich sage weder noch. Ich sage, die Vier-Tage-Woche ist im Kontext mit anderen Maßnahmen, kann sie ein extremst mächtiges Werkzeug sein, vor allem wenn du einer der Ersten bist, der es macht im Hinblick auf Personalgewinnung. Und mein Fazit ist, jeder sollte sich damit auseinandersetzen, denn wie du es ja schon so schön gesagt hast, diese Diskussion wird weiterhin Kreise ziehen und du musst als Unternehmer zumindest argumentativ vorbereitet sein, wenn die Mitarbeiter zu dir kommen und sagen, pass mal auf, hätte ich gerne. Dass du dann nicht dastehst wie Ochs vom Berg und dann Gefahr läufst, dass dir die Leute weglaufen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich muss sagen, ich habe heute sehr viel dazugelernt in unserem Gespräch. Ich fand es wirklich total spannend, auch die Diskussionen rund ums Thema Wertschätzung und auch Einbeziehung von Mitarbeitenden, wenn es um das ganze Thema geht und wie wichtig das natürlich auch ist. Ja, und natürlich auch die ganzen Auswirkungen, was man so an sich selbst vielleicht auch feststellen kann, wenn man mal eine Vier-Tage-Woche ausprobiert. Ich bin tatsächlich auch sehr gespannt auf die Ergebnisse der Studie, also dieses Pilotprojekt, das ja gerade durchgeführt wird. Da werden zum Beispiel auch Dinge wie Schlafdaten erhoben und ich denke, das ist dann auch nochmal ein interessanter Aspekt. Also wie verändert sich mein Schlaf und meine mentale Gesundheit, wenn ich meine Arbeitszeit eben anders verteile? Und ja, welche positiven und negativen Auswirkungen das quasi haben kann, da können wir sicherlich noch sehr gespannt drauf sein.
Ja, wir müssen nur aufpassen, dass wir uns nicht zu Tode verstudieren. Also wir sind ja heute, das ist ja schon fast pathologisch, mit welcher Detailtiefe Dinge analysiert und seziert werden. Das ist meines Erachtens, und das ist meine persönliche Meinung, nicht immer der richtige Weg. Man muss die Dinge einfach mal machen. Einfach mal machen und probieren. Weil du hast es ja eben gesagt, nichts ist in Stein gemeißelt. Und wenn du es transparent genug erklärst, dann kannst du die Dinge ja auch wieder zurückdrehen, verändern. Mich kotzt es an, dass wir alles bis ins kleinste Mühe ausdiskutieren, analysieren müssen. Dabei bleibt das Machen einfach auf der Strecke. Und Unternehmen oder Unternehmer sein, kommt halt von Unternehmen. Mach halt einfach mal. Klar greifst du vielleicht in 2 von 10 Fällen ins Klo, aber so lernst du halt am effektivsten. Und wenn ich mir theoretisch eine Sache bis ins Letzte durchdenke und ausarbeite und noch die Putzfrau und die Avon-Beraterin frage, dann lasse ich es im Zweifel, weil ich so verunsichert bin. Vielleicht hätte ich ein besseres Ergebnis erzielt, wenn ich es einfach mal gemacht hätte und dann flexibel reagiert habe. Aber das hat auch was mit Mindset in unserer Gesellschaft zu tun. Heute geht ja nicht mehr einfach, es muss ja alles unnötig kompliziert sein. Lass uns die Dinge doch einfach halten. Je einfacher etwas ist, desto mehr Leute verstehen es, je mehr Leute das verstehen, desto eher tragen sie es. Und ja, wenn es halt falsch war, ja gut. Ich meine, bei dem, was halt alles falsch gemacht wird, man kann es eigentlich gar nicht mehr werden, oder?
Ja, ich glaube, das ist auch so eine Erkenntnis, die wir vielleicht alle ganz gut für uns mitnehmen können. Also, dass man manchmal einfach den Mut braucht, Dinge mal auszuprobieren, anstatt alles so lange zu zerdenken, bis man quasi gar keine Lust mehr hat, die eigentliche Idee auszuprobieren. Oder bis man so viele Gegenargumente gefunden hat, dass dann die Unsicherheit am Ende doch überwiegt. Ja, und mit Blick auf die Uhr stelle ich fest, dass wir schon fast bei 1 Stunde angelangt sind. Von daher müssen wir jetzt mal zum Schluss kommen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde, da waren wirklich sehr, sehr viele spannende Punkte dabei und ich habe sehr viele Denkanstöße heute mitnehmen können. Ich hoffe natürlich, dass es euch da draußen auch so geht. Danke an alle, die bis hierhin dabei geblieben sind. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. Und dir, Andreas, ganz lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich danke dir für deine Zeit und wenn irgendwas ist, lass uns sprechen und hab ein schönes Wochenende.
Sehr gerne, das machen wir auf jeden Fall. Dir auch ein schönes Wochenende und ich hoffe, dass wir irgendwann nochmal an dieses spannende Thema anknüpfen können.